meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, wieder bring ich dir mein Lob, was heut vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Bete den König an. Bete den König an.
Drei, zwei, eins, doch geht. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir trotz Urlaubszeit doch so reichlich sind. Viele sind unterwegs, genießen die Sonne an den verschiedensten Ecken Deutschlands oder auch des Auslandes. Wir haben eine Präsentation von der Segelfreizeit. Die hat der Markus uns zusammengestellt. Er kann selber heute nicht dabei sein zum Gottesdienst, weil er schon zur Fortbildung ist. Und ja, damit er einfach auf dem Laufenden auch im Erste-Hilfe-Kurs ist, ist er unterwegs und kann uns selbst nichts dazu sagen. Ja, aber die war auch nicht mit auf der Segelfreizeit. Daher, hast du schon gestartet? Ach nee, mach doch. Mach sie jetzt. Wir haben Zeit. Ja.
Das ist ein großes Kirchenschiff, genau.
Die Kinder waren auf 4 Booten und hatten dementsprechend auch Freunde auch von anderen oder Freunde kennengelernt. So wurde mir von der Emily berichtet, dass auf ihrem Boot auch andere mit waren. am Donnerstagabend.
Freitagabend.
Freitagabend, oh, Entschuldigung.
Von Sonntag bis Freitag.
Okay, dann war ich ein, die Woche. Ja.
Ja, begleiten wir die Jugendlichen im Gebet weiter, dass sie das, was sie ja, vielleicht empfunden haben, was sie gehört haben, dass das in ihrem Leben aus dem Samenkorn eine Pflanze wird. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern in dem Namen dessen, der uns ja, das alles ermöglicht, der hier in unserer Mitte ist. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein interessanter neuer Wochenspruch, der laut Luther heißt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das hat mich sehr angesprochen, weil wir jetzt so hautnah Fremde und Heimatlose erleben. Wir dürfen uns als Bürger zum Volk Gottes zählen, ja, zu seiner Familie. Und ich hoffe, dass wir dieses auch an die Freunde, die aus der Ukraine gekommen sind, weitergeben. Eine Sache ist ganz neu gestartet. Vielleicht mag die Gabi da was zu sagen.
Ja, ich mache seit gestern. Das Kratzen vom Mikro, ne?
So, also jetzt erstmal guten Morgen alle. Ja, seit gestern hat hier eine Art Deutschunterricht gestartet. Gestern waren 5 Leute da, 3 Frauen und 2 Kinder. Es ist so, wer heute Morgen schon mal in den Chat reingeguckt hat, der hat es gelesen. Ich bin einfach zu klein für dieses. Ja, aber jetzt. Ja, also der hat es gelesen. Wir haben hier angefangen und ich habe hier vorne das Flipchart hingestellt, die Papiertafel. Und wir haben uns angeguckt, was haben die denn im Deutschunterricht schon gemacht. Und es ist so, dass diese Deutschkurse sind ja auf eine gewisse Zeit beschränkt. Das heißt, es wird ganz viel Wissen reingestopft in diese beschränkte Zeit. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr kommt aus einem anderen Land, ihr könnt weder die Sprache noch einzelne Worte und sollt dann in einer richtig kurzen Zeit das alles lernen. Also, da hätte ich schon ein Brett vorm Kopf, ne? Und ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, das wisst ihr ja. Aber es ist wirklich so, ich kann diesen normalen Deutschkurs, den die jetzt in der Schule oder in der Volkshochschule lernen, kann ich so mit denen ja nicht machen. Sondern ich muss mit den allerkleinsten Sachen anfangen. Die Natalia hat dann gestern gesagt, du musst uns das beibringen wie in der ersten Klasse. Und habe ich gesagt, ja. Und die Schüler in der ersten Klasse, die haben ja schon 6 Jahre lang Deutsch gelernt. Ne? Die haben ja schon diesen Vorlauf von daheim. Also kurzer, um das nicht zu lang auszuweiten. Wir brauchen eure Unterstützung. Im Gebet natürlich, als allererstes. Wir können noch gebrauchen Stifte, Hefte, Papier für diese Flipchart-Tafel. Wir können noch alle möglichen Büromaterialien gebrauchen. Denn ihr wisst selber, wenn man lernt, man soll es auch aufschreiben, dass man es hinterher wieder weiß. Ne? Und ja, ich bin ganz dankbar für alles, was wir kriegen. Und meine Idee war jetzt die, einmal in der Woche biete ich das an, soweit das auch mit meinem Dienstplan funktioniert. Und wer dann Lust und Zeit hat, sich auch mal mit einzuklinken, ist herzlich willkommen, weil manchmal ist der Tag, an dem die können, ne? Freitag und Samstag können die Leute, da muss ich teilweise so lange arbeiten, dass das schwierig wird. Ich habe es jetzt am Freitag so gemacht, ich hatte Frühdienst und nachmittags habe ich den Unterricht gegeben. Aber an Tagen, wo ich an beiden Tagen Spätdienst habe zum Beispiel, ist das ungünstig. Weil abends sind die auch K.O. Es ist logisch, ne? Die haben alle Familie. Und ihr wisst das, da wird mal gefordert. Okay, also, vielen Dank.
Ja, dank dir.
finde es auch toll, dass du da jetzt so das einfach ergriffen hast seit ein, zwei Wochen, dass das so in dir gereift ist. Toll. Ja, und dass sie sich als Freunde fühlen und nicht mehr das so im Vordergrund sehen, dass sie einfach ihre Heimat verlassen mussten. Und schön ist, dass wir als Christen ja aus aller Welt verbunden sind, dass wir zusammen uns gehörig fühlen und dass wir alle zur Gottesfamilie uns nennen dürfen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, hab du Dank für den neuen Sonntag. Hab du Dank, dass du jetzt gegenwärtig bist und uns Herz und Ohren öffnen möchtest für das, was du uns mitgeben möchtest für die neue Woche, aber auch für unseren ganz normalen Alltag zu Hause. Herr, schenke, dass wir ja einfach die Augen nicht verschließen vor dem Elend, was vielleicht um uns herum ist, dass wir die Möglichkeiten ausnutzen und ergreifen, die uns gegeben sind in dieser Zeit, wo so viele unterwegs sind. Herr, ich möchte dich auch für die bitten, die im Urlaub sind, dass sie eine gute Zeit der Erholung erleben dürfen, dass sie gestärkt werden für ihren Alltag. Herr, sei du jetzt der Mittelpunkt in unserem Leben und schenk in diesem Gottesdienst und schenke, dass wir aus dir schöpfen können. Amen.
Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Und du erforscht mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Und du erforscht mich, veränderst mein Denken, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Hilf mir zu schweigen und auf dich zu warten, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Hilf mir zu schweigen und auf dich zu warten, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, o Herr.
Okay, da kam noch mal was, aber ich kenne es, dass man da dann Fine macht.
Ja, wir haben jetzt gut 2,5 Jahre Corona-Pandemie hinter uns oder wir sind eigentlich noch mittendrin. Wir haben seit einem halben Jahr Krieg in Europa mit sehr viel Zerstörung, mit vielen Gräueltaten und Tod. Doch so in der letzten Zeit steht nicht mehr nur das Leid der Bevölkerung in der Ukraine im Fokus, auch wenn wir es hier nur unmittelbar erleben, wenn Flüchtlinge hierher kommen, wir ihnen Deutschkurse ermöglichen können oder sie auch hier aufnehmen können. Aber ich denke, diese Leute haben ihr Zuhause verloren, aber sie sind nicht unmittelbar mehr bedroht. Diese Dinge sind in der letzten Zeit, aber so habe ich das Gefühl, in den Hintergrund gerückt. So in der letzten Zeit kommt immer mehr die Frage auf, gibt es genug Gas, gibt es genug Energie für alle in Deutschland bzw. in Europa im kommenden Winter? Die Menschen sorgen sich darum, wird genug Gas da sein, um die Wohnungen zu heizen, oder wird es bei uns kalt werden? Putin dreht den Gashahn immer weiter zu, mit der Folge, dass Energiepreise explodieren. Und das betrifft eben nicht nur das Gas, sondern eben auch Öl, Holz, Strom. Und dass eben auf der anderen Seite die Gefahr besteht, dass wir im kommenden Winter vielleicht wirklich in kalten Wohnungen sitzen. Mit Hochdruck wird jetzt versucht, Lösungen zu finden. Was habt ihr denn da mitbekommen? Was wird denn da so diskutiert, was man machen kann?
Sparen.
Ja, sparen. Genau, damit eben auch mehr Strom aus Atomenergie gewonnen wird und dafür nicht so viel Gas gebraucht wird, genau.
Gas aus anderen Ländern?
Genau, Gas aus anderen Ländern kaufen, was dann aber meistens um ein Vielfaches teurer ist als das Gas aus Russland.
Heizung runterdrehen und zwei Bullis an.
Ja, genau. Im Moment braucht man das nicht so, gell?
Ja.
Da braucht man den Pullover eigentlich nicht, aber es gibt vielleicht auch im Moment Möglichkeiten, wo man die Heizung irgendwie drosseln kann. Ja, es werden andere Dinge diskutiert, beziehungsweise sind auch schon beschlossen, dass Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden, dass man alte Öfen, die eigentlich nicht mehr erlaubt sind, vielleicht wieder benutzen darf, dass auch in öffentlichen Gebäuden Temperaturen jetzt abgesenkt werden, dass kein warmes Wasser mehr gibt. Man diskutiert, Schwimmbäder zu schließen, die einfach sehr viel Energie kosten. Dann wird diskutiert, ein Tempolimit auf Autobahnen, was eben auch Energieeinsparungen bedeuten würde. Man diskutiert dann auch, ob man im Winter dann vielleicht Industrien stilllegen muss, um eben Wohnungen und Krankenhäuser oder sowas zu heizen. Man überlegt, wie man Einkommensschwache unterstützen kann, damit sie Energie überhaupt noch bezahlen können. Ja, und das Einfachste wäre vielleicht, wenn man sagen würde, okay, man hebt die Sanktionen gegen Russland auf und der Gashahn würde wieder aufgehen. Aber ich denke, diese Frage ist für Europa tabu. Und deswegen stehen wir einfach vor einer Mangelsituation, vielleicht auch vor einem Verteilungsproblem. Ja, und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was erzählt denn da wieder, was hat denn das mit dem Bibeltext zu tun? Die Frage ist, wie geht Jesus mit solchen Mangelsituationen, mit solchen Verteilungsproblemen um? Ich lese euch den Bibeltext des heutigen Tages aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Die Speisung der 5000 mit der Ausgangssituation eines Mangels, eines vermeintlichen Mangels. Die Ausgangslage war: Viele Menschen sind zu Jesus gekommen. Das Geld reichte bei weitem nicht aus, was sie hatten, um Brot für alle zu kaufen. Und das, was vorhanden war, wenige Brote, wenige Fische eines kleinen Jungen, das konnte man sich vorstellen, würden bei 5000 Leuten niemals ausreichen. Das war die Ausgangssituation. Das war das Mangelproblem. Aber ist es eigentlich ein Problem für Jesus? Kann er was dafür, wenn ihm die Leute nachlaufen? Jesus hat die Leute schließlich nicht eingeladen. Und die Frage ist, wenn sie ihm schon hinterherlaufen, warum sorgen sie sich nicht für sich selber, bringen sich nicht selber Essen mit? Wenn wir irgendwo eine Wanderung machen, überlegen wir uns vielleicht auch, was zu trinken, was zu essen mitzunehmen und erwarten nicht, dass derjenige, der die Wanderung organisiert hat, dass der uns alle noch mit Essen versorgt. Denn schließlich ist das vielleicht keine All-Inclusive-Veranstaltung. Also eigentlich kein Problem von Jesus, dass die Leute ihm hinterherlaufen und er auch noch für Essen sorgen muss. Und trotzdem ist es jetzt spannend, wie Jesus sich in dieser Situation verhält und wie die Jünger sich verhalten. Was machen die Jünger? Philippus antwortet auf die Frage von Jesus: Wo kaufen wir Brot? Da sagt er: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Das heißt, er hat Zweifel, dass das in irgendeiner Weise reichen könnte, das Geld, was sie haben, um Brot für so viele Leute zu kaufen. Und Andreas sagt: Es gibt hier einen Jungen, der hat 5 Brote, 5 Gerstenbrote, also ganz einfache Brote, die man vielleicht auch niemandem so als wenn es man Gäste hat, anbieten würde, zwei kleine Fische und sagt, das ist was, was niemals für so viele reicht. Die Jünger sind also besorgt darum, dass es nicht reicht. Kennt ihr die Situation? Ihr wollt eine Feier machen oder es kommen unerwartet Gäste und der Kühlschrank ist nicht so gefüllt, wie man sich das vorstellt.
Wenn noch ein paar Gäste kommen.
Genau, wenn noch ein paar Gäste dazukommen, die man gar nicht eingeladen hat, dann kann es manchmal schon knapp werden. Also wir Menschen, die Jünger, sorgen sich darum, dass es nicht reichen könnte. Und haben vielleicht auch Angst, dass man sich schämen muss, dass nicht alle was zu essen bekommen. Jesus, was macht er? Er schickt die Leute nicht weg. Was die Jünger vielleicht mit ihren Sorgen so suggeriert haben. Mensch, es reicht doch gar nicht aus. Du kannst die nicht hier lagern lassen. Wie willst du die versorgen? Lass die lieber nach Hause gehen, die sollen dort essen. Jesus macht das nicht. Jesus schickt die Leute nicht weg. Jesus lässt sich die Leute lagern. Denn Jesus fühlt sich für die Menschen, die zu ihm kommen, verantwortlich. Man könnte sagen, Jesus ist gastfreundlich. Er lässt sie bei sich, er lässt sie setzen. Und mit diesem Setzen, mit diesem Einladen war es wahrscheinlich normal, dass sie auch etwas zu essen bekommen. Und wie gesagt, ich hätte heute auch als Einleitung bringen können, stellt euch vor, ihr organisiert eine Feier, und es kommen unerwartet noch 10, 20 Leute dazu. Auf einmal die große Panik, reicht das Essen aus? Als erstes Zwischenfazit kann man sagen, die Jünger auf der einen Seite sorgen sich darum, dass das Essen nicht ausreicht. Jesus aber, ist das vielleicht nicht die wichtigste Frage. Jesus lässt die Leute sich lagern, er ist gastfreundlich, weil er weiß, dass vielleicht Gemeinschaft und Gespräche untereinander mindestens genauso wichtig sind oder vielleicht wichtiger als das Essen. Und wenn wir uns in der Vergangenheit unseres Lebens vielleicht daran erinnern, vor allen Dingen, wenn man jünger war, da war das Essen doch auch nicht so wichtig, wenn man sich getroffen hat mit anderen Leuten. Da waren Gespräche wichtig. Vielleicht hat man miteinander gespielt oder was erlebt. Aber das Essen war bei so etwas vielleicht nicht immer das Wichtigste. Also Gastfreundschaft ist nicht nur Essen und Trinken, sondern bei Gemeinschaft und Gesprächen wird die Seele satt. Das ist die Ausgangssituation. Jesus schickt die Leute nicht weg, er lässt sie lagern. Die Jünger sind besorgt. Was macht Jesus jetzt? Im Text heißt es, in Vers 11, Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Was macht Jesus hier? Er nimmt diese 5 Gerstenbrote und diese 2 kleinen Fische und dankt dafür. Jesus ist dankbar für das, was vorhanden ist, für das Wenige, für das einfache Essen, das da ist. das dieser Junge mitgebracht hat. Jesus jammert nicht rum, dass das Essen fehlt oder dass es nur einfaches Essen ist oder dass nicht genug Geld da ist, um Essen zu kaufen. Jesus stellt sich dankbar dieser Situation und handelt. Was macht er nämlich? Er nimmt das Wenige, das einfache Essen, und schämt sich nicht, dieses wenige einfache Essen an die Leute zu verteilen. Und er hat anscheinend auch keine Angst, dass es nicht reichen könnte. Denn wenn er was an die Ersten verteilt, was kriegen die Mittleren und die Letzten? Gibt es da Aufstand? Gibt es da Tumult? Reißen die sich die Sachen aus den Händen? Davor scheint Jesus gar keine Angst zu haben. Zwischenfazit 2. Jesus nimmt das Wenige, was da ist, an und er ist dankbar dafür. Jesus lebt eine dankbare Lebenseinstellung für ein einfaches Leben vor, die uns wahrscheinlich oder häufig fehlt. Und Jesus verteilt das Wenige, ohne Angst und ohne Scham, dass es nicht ausreichen könnte. Was passiert dann? Es heißt hier im Text: Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Das heißt, es ist passiert, alle sind satt geworden. Es ist sogar noch viel Essen übrig geblieben. Und Jesus sagt seinen Jüngern, das soll nicht schlecht werden, sammelt es auf, das kann man noch gebrauchen. Was ist passiert? Eigentlich das, was wir alle kennen. Nichts Unerwartetes. Vorher macht man sich viel Gedanken darüber, ob das Essen wohl reichen würde für die Gäste, die man eingeladen hat. Ja, und wie ist es dann? Am Ende kann man noch mehrere Tage oder muss die ganze Woche die Reste essen. Ist doch leider so, oder? Natürlich freut man sich auch, wenn noch was Gutes übrig geblieben ist. Aber es gibt einen Unterschied. Bei uns ist es so, wir haben 5 Torten, 2 große Blechkuchen und noch einen Teller Schnittchen für 20 Leute. Jesus hatte nur 5 Brote und 2 Fische für 5.000 Leute. Und trotzdem sind alle satt geworden. Es ist noch viel übrig geblieben. Und es wurde noch viel eingesammelt. Was könnten die Gründe dafür gewesen sein, dass das passiert ist? Vielleicht sind alle deswegen satt geworden, weil sich jeder nur das genommen hat, was er wirklich brauchte. Vielleicht sind alle satt geworden, weil die Menschen genügsam waren und vielleicht auch ein bisschen verzichtet haben. Vielleicht sind alle aber auch satt geworden, weil die Menschen diese Nahrungsmittel geteilt haben. Und darüber hinaus ist sogar noch viel übrig geblieben, weil die Menschen vielleicht selber doch Essen dabei hatten. Weil sie das eigene Essen, was sie dabei hatten, an andere auch weitergegeben hatten, die vielleicht nicht so viel dabei hatten. Oder dass Menschen ja, ihre Rucksäcke ganz ausgepackt haben, alles in die Mitte gelegt haben und auch davon andere essen konnten. Das heißt, ihre Reserven zur Verfügung gestellt haben. Und nachdem alle dann gegessen hatten und satt waren und man sah, dass noch so viel übrig geblieben war, ließ Jesus eben diese Reste einsammeln, damit eben nichts verloren geht, damit nichts verschwendet wird, damit trotz des in dieser Situation doch vermeintlichen Überflusses die Reste, die übrig geblieben werden, geschätzt werden. Denn es hätte man ja auch so denken können, naja, sind jetzt alle satt geworden, Jesus ist sowieso in der Lage, beim nächsten Mal genauso viel herzuzaubern und man hätte die Sachen liegen lassen können. Nein, Jesus lässt die Reste einsammeln, weil er weiß, dass diese Reste auch morgen noch satt machen können. Man kann jetzt diese Geschichte auf zwei unterschiedliche grundsätzliche Sichtweisen betrachten. Man kann diese Geschichte jetzt so verstehen, dass Jesus durch eine Wundertat so viel Essen herbei, ich sage es jetzt mal, gezaubert hat oder so viel Essen vermehrt hat, dass alle Menschen satt geworden sind. Wenn wir ja diese Betrachtung haben, und ich glaube, so haben wir als Kinder diese Geschichte immer verstanden, dass Jesus Brot vermehrt und Fische vermehrt hat, damit die Leute satt geworden sind. Ich glaube aber, dass man diese Geschichte auch anders betrachten kann. Dass man die Geschichte so betrachten kann, dass Jesus durch seine Botschaft die Menschen so verändert hat, dass das, was vorhanden war, was scheinbar zu wenig vorhanden war, für alle ausgereicht hat. Also durch das veränderte Verhalten der Menschen reicht auf einmal das Wenige, das scheinbar Wenige aus. Verstanden, was ich meine? Ja? Also, dass man nicht nur sieht, Jesus ist der Brotvermehrer, sondern er verändert Menschen so, dass sie mit dem, was sie haben, auf einmal zurechtkommen und es ausreicht. Und ich glaube, diese Interpretation ist durchaus erlaubt, wenn man sich Vers 14 und 15 anschaut. Was macht Jesus da? Es heißt, als nun die Menschen die Zeichen sahen, die Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Also ich denke, es war nicht das Ansinnen Jesu, König, Herrscher, Führer, was auch immer, des Volkes zu werden und damit Entscheider, ob es dem Volk gut geht, das heißt, dass sie Wohlstand haben, Frieden haben, Gesundheit haben, sondern er zog sich von diesen Menschen zurück und hatte ihnen durch dieses Verhalten eigentlich gezeigt, wie sie leben können, wie Leben gelingen kann. Jesus versteht sich also nicht als dieser Entscheider in Form eines Königs, in Form eines Feldherrn oder eines Wundertäters, der das Leben mit seinen Entscheidungen lenkt und in eine positive oder negative Richtung gestalten kann. Ich denke, Jesus will Vorbild für die Menschen sein. Er will ihnen den Weg zeigen, wie Leben gelingen kann. Menschen sollen Entscheidungen fällen auf der Grundlage der von Jesus vorgelebten Werte und so ihr Leben gestalten. Und wir Christen, wir kennen diese Werte. Der wichtigste Wert des Christentums, ich denke, ist die Nächstenliebe. Das ist das Zeichen unserer Religion. Und wenn wir das anwenden auf diese Notsituation, wenn jeder bereit ist von uns, das Vorhandene zu teilen, sich nur das zu nehmen, was er wirklich braucht, eigene Reserven für die Gemeinschaft beizusteuern und das übrig gebliebene weiter zu verwerten, was man vielleicht Nachhaltigkeit nennen könnte, dann haben wirklich alle die Möglichkeit, satt zu werden. Und wenn man diese Geschichte der Speisung der 5000 und das, was jetzt gesagt wurde, auf die Situation unserer Energiekrise, Gaskrise überträgt, so können wir vielleicht auch mit der Speisung der 5000 was für unsere heutige Situation lernen. Menschen müssen sich von Jesus und seiner Botschaft verändern lassen. Und wenn das geschieht, dann treten die Aspekte dieser Botschaft aktiv zutage. Sie können aktiv gelebt werden. Und sie können sich äußern in Dankbarkeit für das, was man hat. Sie können sich äußern in der Bereitschaft zum Teilen, nicht nur sich selbst zu sehen, was man braucht, sondern was vielleicht andere brauchen. Dass man auch mal selbst auf etwas verzichtet und nicht nur nach dem Motto lebt, man lebt ja nur einmal, das kann ich mir schon leisten, sondern wirklich die eigenen Ansprüche auch mal zurückschraubt. Dass man vielleicht auch ehrlich ist mit sich selbst und sich fragt, was brauche ich denn wirklich nur notwendigerweise? Wo kann ich das Licht mal auslassen? Wo muss der Fernseher oder das Radio nebenbei nicht laufen? Auf welche Fahrt kann ich verzichten? Dass man eben sparsam auch mit diesen Ressourcen umgeht. Auch sparsam, obwohl ich es mir leisten könnte, obwohl, wenn Energie jetzt, ich sage jetzt mal, der Sprit 3 Euro kostet, obwohl mir das nichts ausmacht, dass ich dann trotzdem sage, ich verzichte jetzt auf diese und jene Fahrt. Und dass man vielleicht auch ehrlich gegenüber anderen ist und sagt, ich kann was für alle beisteuern. Ich kann teilen, ich kann Geld dazu geben. Wenn man so in den letzten Monaten gehört hat oder immer wieder hört bei solchen Krisen, dann wird immer gejammert, ja, es müssen Arbeitsplätze abgebaut werden oder weil es für die Industrie so teuer wird. Es werden für die Kunden, also bei uns in der Apotheke ist es so, man muss Energiezuschläge bezahlen, man muss Lieferzuschläge bezahlen. Und wenn man jetzt die Quartalszahlen wieder oder die Halbjahreszahlen von vielen Firmen gehört hat und Rekordgewinne erwirtschaftet werden, dann fragt man sich, was haben die denn vorher erzählt? Und vielleicht ist es manchmal bei uns auch so, dass man eben in solchen Krisen nicht immer nur drauflegt, sondern manchmal auch damit verdient. Ich denke, wenn all diese Punkte berücksichtigt werden, dann ist auch dieses Problem der Gas- und Energiekrise lösbar. Und noch ein wichtiger Aspekt: Jesus hat sich in dem Text der Problematik gestellt. Er hat sich der Problematik mit Optimismus gestellt. Er hat gehandelt. Und ich denke, auch das sollte Vorbild für uns sein. Nicht rumjammern, anpacken. Jeder kann mithelfen, jeder Einzelne kann das tun. Und jeder so kleine Einsparung, wenn das 80 Millionen tun, bringt das was. Nicht warten, dass irgendjemand ein Wunder vollbringt, sondern selber mithelfen, das Problem zu lösen. Aktiv die Problematik angehen, mit Jesus in Verbindung bleiben, seine Botschaft auf sich wirken lassen, sich verändern lassen und dann Leben gestalten. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater, dein Sohn hat uns gezeigt bei der Speisung der 5000, dass man auch mit wenig alle satt machen kann. Darüber hinaus bleiben sogar viele Reste übrig. Lass uns auch diesen Optimismus haben und die Dankbarkeit haben für das Wenige und den Optimismus, dass dieses Wenige für alle ausreicht. Lass deine Werte, Nächstenliebe und Solidarität in uns einfach mehr Fuß fassen, damit wir solche Krisen, solche Mangelsituationen gemeinsam überstehen und lösen können. Erinnere uns mit solchen Geschichten und Botschaften immer wieder daran, dass Jesus das Vorbild ist und er uns zeigt, wie Leben gelingen kann. Amen.
Aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild. Durch die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht strahle durch mich. Du hast mir genug gegeben. An deinen Tisch lädst du mich ein, lehre mich bewusst zu leben, in deiner Gegenwart zu sein. Du hast mich so reich gesegnet, ich darf an deinem Herzen ruhen. Und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater für immer, ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht strahle durch mich.
Halleluja! Lobt ihn, ihr Diener des Herrn. Lobt den Namen des Herrn. Gelobet sei der Name des Herrn in alle Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn gelobt. Denn der Herr steht hoch über den Völkern. Sein Ruhm reicht höher als der Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront in der Höhe, der in die Tiefe hinabschaut auf den Himmel und auf die Erde? Er holt die Armen aus dem Staub heraus und die Hilflosen aus dem Schutz. Er gibt ihnen einen Platz neben Fürsten, ja, neben den Fürsten seines Volkes. Halleluja. Wasser und Wein, Blinde sehen, Brot wird vermehrt, Arme gehen, so bist nur du, Herr, du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere, Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Licht scheint in dunkelster Nacht, Armen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du, Herr, du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du bist höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Gott, du bist höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du.
Himmlischer Vater, du hast zu uns gesprochen und uns an vieles erinnert, wie es uns gut geht. Du bist kein fremder Gott irgendwo im Weltall, sondern du bist aus der Höhe zu uns Menschen gekommen und hast uns ja gelehrt. Wir wollen dein Lob verbreiten, auch in diesen schwierigen Zeiten, in allen Häusern und Hütten. Du bist da und du verbindest dich mit uns Menschen, weil du uns unendlich liebst. Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, ohne dass sie jemals endet. Du kümmerst dich um die Armen und Fremdlinge. Du hebst uns auf, wenn wir gefallen sind, und du trocknest unsere Tränen. Denn du bist stärker als alle unsere Angst und Sorgen. Himmlischer Vater, du kennst uns besser als wir manchmal selbst. Und wir möchten dich bitten, dass uns neu deine Liebe zum Nächsten, deine Weisheit zum Rechten tun und deine Kraft, die unendlich ist, neu erfülle. Wir danken dir, dass du dich jedem Einzelnen zuwendest. Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. Quelle des Lebens, lebendiges Wasser, all die Fülle ist, Entschuldigung, du bist König, Herr, du bist unser König. Wir nehmen nochmal Quelle des Lebens. Quelle des Lebens, lebendiges Wasser, Halleluja. Du bist unser König, o Herr, du sitzt auf dem Thron, o Gott. Du bist unser König, o Herr, du sitzt auf dem Thron, o Gott. Meister des Lebens, ewiger Herrscher, Halleluja. Dank sei dir, ja, Dank sei dir, wir danken dir, Herr. Dank sei dir, ja, Dank sei dir, o Herr. Denn du bist uns nah, dein Wirken, Herr, ist offenbar. Dank sei dir, ja, Dank sei dir, o Herr. Noch einmal das Danken. Dank sei dir, ja, Dank sei dir, wir danken dir, Herr. Dank sei dir, ja, Dank sei dir, o Herr. Denn du bist uns nah, dein Wirken, Herr, ist offenbar. Dank sei dir, ja, Dank sei dir, o Herr. Amen.
So, dann lasst uns noch unter den Segen Gottes stellen. Es segne uns Gott, der Vater, der uns geschaffen hat. Es segne uns Gott, der Sohn, der uns errettet hat. Es segne uns Gott, der Heilige Geist, der in uns wirkt und in uns lebt. Amen. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg, eine gute Woche, aber es gibt, glaube ich, noch Kaffee.